Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und ich blicke mit euch in der heutigen Episode mal ein bisschen hinter die Kulissen des Triathlonsports. Mein Gast ist nämlich Jan-Philipp Krawczyk. Jan-Philipp oder kurz und international JP ist Vizepräsident der Deutschen Triathlon-Union und in der Funktion zuständig für die Veranstaltungen in Deutschland und für das Kampfrichterwesen. Und als Kampfrichter hat er eine Menge erlebt, aber auch eine Menge vor sich. Ja, das ist ein interessantes Gespräch über viele Dinge, die euch in eurem täglichen Sporttreiben betreffen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Jan-Philipp Krawczyk ist bei mir. Jan-Philipp Krawczyk ist Vizepräsident für Veranstaltungswesen und, nein, umgekehrt, für Kampfrichterwesen und Veranstaltungen in der Deutschen Triathlon-Union. Triathlet seit der ersten Stunde. Ja, du hast eben schon erzählt im Vorgespräch, mit 9 Jahren hast du deinen ersten Triathlon gemacht.
Genau, moin erstmal.
Ne? Moin. Hallo Jan oder hallo JP, wie wirst du denn genannt
draußen? Also JP ist meist das Einfache, weil man sich das auch in der ITU gut merken kann.
Ja. Das stimmt, international. Du bist international unterwegs, wir haben eine Menge zu besprechen. Wir kennen uns eigentlich bisher kaum persönlich, ja. Genau. Wir wissen, was wir gegenseitig tun. Wir sehen uns immer mal wieder da draußen. Ja. Ja. Du meistens dann in der Funktion des Kampfrichters auf höherer Ebene bei den Veranstaltungen dann. Ich als Fotograf oft, ja. Und ja, letztendlich haben wir gleiche Wurzeln. Wir haben beide mal Triathlon gemacht.
Genau.
Und ich habe dich eingeladen, weil wir die beiden ersten Triathleten waren, die sich für Tokio 2020 qualifizieren.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Gleichfalls. Ich als Fotograf, du als Kampfrichter, als zum ersten Mal seit vielen Jahren Pause, wieder ein deutscher Kampfrichter bei Olympischen Spielen in Tokio. Aber wir fangen mal weiter vorne an. Du bist reingewachsen in diese ganze Triathlon-Szene. Ja, übers Kampfrichterwesen, glaube ich, aber auch übers Veranstalterwesen.
Ja, genau. Also grundsätzlich reingewachsen bin ich erstmal als Aktiver, eben genau wie du gesagt hast, 93 mein ersten in Bonn-Höwedt gemacht. Kurze Werbeblock, den gibt es immer noch in Bonn-Höwedt, den Kutri, den 29. dieses Jahr.
Der war sogar mal deutsche Nachwuchsmeisterschaft.
Zweimal, 1998 und 2000, genau.
Okay, ja.
Wir machen jetzt noch große Kinderveranstaltungen und Sprint und Volkstriathlon und Frauentriathlon und also mehr Breitensport, aber wie gesagt, 29 Jahre halten wir es schon durch und haben noch ein paar Jahre vor.
Das ist in Schleswig-Holstein, wie groß ist die Veranstaltung?
Wir haben so 600 Teilnehmer, davon so um die 150, 200 Kinder, der Rest eben Erwachsene auf den kurzen Distanzen. Und ja, ist immer der dritte Sonntag im August. Also wenn da jemand Interesse hat, ist es genau zwischen Bad Segeberg und Kiel, für die Schleswig-Holstein so ein bisschen geografisch kennen, ist fast in der Mitte Schleswig-Holsteins.
Ja, also alle Triathleten, die aus dem Süden im Norden Sommerferien verbringen mit Kindern.
Absolut, wir haben Campingplatz direkt nebenan, also da muss man ja quasi hinkommen.
Und ihr liegt mitten zwischen Nord- und Ostsee. Strategisch günstig.
Ja. Ja. Also, um darauf zurückzukommen, damit habe ich eben damals angefangen und dann ist mein Vater irgendwann eingestiegen als Kampfrichter, weil er gesagt hat, wenn ich eh mit dir zu den Wettkämpfen fahre, kann ich ja auch was tun, und ist dann Kampfrichter geworden und dann seit 1998 war er Mitglied der Technischen Kommission, also unserer 5 Regelmacher in Deutschland, bis zu seinem Tod 2015, war Ligaleiter im Norden für die Regionalliga Nord und war hier in Hamburg bei dem WTS-Rennen immer von der DTU der Repräsentant. Und dadurch bin ich irgendwann in die Kampfrichterschiene, ich würde fast sagen unweigerlich, reingerutscht und bin dann auch Bundeskampfrichter geworden und bin dann irgendwann sozusagen von der ITU gefragt worden, ob ich nicht bei denen den Weg ein bisschen weitergehen möchte. Vater hat immer gesagt, er braucht das nicht mehr, er ist 60, er muss jetzt hier nicht noch international die großen Dinger machen. Und da hat man mich dann gefragt, ob ich da nicht Lust habe, den Weg weiterzugehen.
Ja, Kampfrichter, Ausbildung, ganz normal angefangen auf Landesebene?
Genau, man macht am Land macht man so einen Kurs, der geht einen Tag, einmal Grundlagen, Regelwerk werden da besprochen und dann kann man im Grunde im Land eingesetzt werden als Landeskampfrichter. Manchmal ist es noch so, dass noch so eine extra Prüfung oder eine extra Einweisung dazukommt für die Windschattenkontrolle, weil das ja doch auch nochmal was Besonderes ist. Also ein paar Bundesländer haben das tatsächlich, dass sie sagen, es fährt ein Kampfrichter das Motorrad und der Neuling sitzt hinten drauf und der Erfahrene achtet so ein bisschen mit auf die Arbeit von dem hinten, um auch dieses Auge für diese 10 Meter, 8 Meter, 12 Meter und ne, so genau ist es ja nie, aber dass man so ein Auge ein bisschen dafür kriegt. Und dann ist eben immer der nächste Schritt, irgendwann wird man Einsatzleiter im Land, da macht man auch mal eine Ausbildung für. Und dann kommt eben der Schritt Bundeskampfrichter, davon haben wir in Deutschland im Moment so knapp 50 von 1100 Kampfrichtern, die wir insgesamt haben in Deutschland. Und dann geht eben, damit ist man automatisch jetzt, wir sind ein akkreditiertes System. Das heißt, die ITU hat unser Kampfrichtersystem anerkannt. Die sagt, wir wissen, dass ihr das vernünftig ausbildet. Wir wissen, dass eure Regeln ungefähr so sind wie unsere, bis auf ein paar kleine Abweichungen. Und damit ist man dann automatisch Level 1. Und damit ist man qualifiziert, international zu Wettkämpfen zu fahren. Mhm. Und dann geht der Weg weiter, dann gibt es ein Level 2 international, da ist man dann als technischer Delegierter unterwegs für die internationalen Wettkämpfe. Und das Höchste ist dann, sozusagen das Höchste der Gefühle ist Level 3, davon gibt es weltweit knapp 50 auch wieder, und zu denen gehöre ich. Und zu dem Lehrgang kann man sich da auch nicht mehr bewerben, da wählt die ITU einen dann aus. Mhm,
mh. Das heißt, internationale Kontakte haben sich über Jahre geprägt.
Genau, ja.
Fangen wir wieder weiter unten an, 1100 Kampfrichter in Deutschland, reicht das?
Also man muss sagen, 1100 Kampfrichter und die haben geleistet letztes Jahr 3300 Einsatztage. Also jeder hat im Schnitt 3 Einsatztage gemacht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht viel, aber man darf nicht vergessen, dass dazu in der Regel noch kommt, dass viele davon, die meisten würde ich sagen, auch noch aktive Athleten sind. Das heißt, die wollen noch eigene Wettkämpfe machen. Die meisten davon haben irgendwie einen Beruf, wenn nicht sogar alle, sind irgendwie alle auch noch in der Familie, also Familienväter, Mütter, was auch immer. Von daher ist es erstmal eine Zahl, wo man sagen kann, das reicht vielleicht aus. Aber es ist natürlich eine Zahl, wenn man die Altersstruktur, wir haben gerade eine Auswertung über die Altersstruktur gesehen, wo die gaußsche Normalverteilung sich deutlich nach rechts verschiebt. Also auch da werden wir älter. Und da müssen wir natürlich sehen, dass wir brauchen jetzt, ich behaupte mal, wir brauchen nicht 3000 Kampfrichter. Aber aus diese 1100 müssen sicherlich eine gute Generierung, Nachwuchsgenerierung irgendwie dahinter haben. Und das ist jetzt tatsächlich eine unserer Herausforderungen, wie wir es schaffen, junge Leute auch dafür zu begeistern. Sind wir im Triathlon nicht die einzigen. Also da hat Fußball, Handball, Tennis, alle haben ihre gleichen Herausforderungen, junge Leute dazu bekommen. Aber das ist für uns jetzt auch eine der Herausforderungen. Grundsätzlich sind wir im Moment nicht schlecht aufgestellt. Es geht immer besser. Also es wäre sicherlich der eine oder andere Landeskampfrichter, ob man jetzt da, der sagt, ich hätte gerne noch 5 mehr, ohne Frage. Aber grundsätzlich gesehen würde ich sagen, sind wir ganz gut aufgestellt. Das Problem bei diesen 3 im Schnitt ist halt, du hast halt immer einen Kampfrichter, der macht 12 Einsätze im Jahr und der andere macht halt mit Glück 1. Damit er am Ende keine Strafe zahlen muss an den Verband. Viele Verbände haben das wie im Fußball, wenn du so und so viele Lizenzen hast, also Startpässe hast, dann musst du auch so und so viele Kampfrichtereinsätze stellen. Mhm. Sodass ganz viele eben jemanden schicken, der das irgendwie mal abhandelt, so, aber der auch gar nicht mit Interesse dabei ist. Das ganz viele stimmt nicht. Ein paar gibt es sicherlich immer. Und dann gibt es eben die richtig engagiert dabei sind, auch ihre 10 Einsätze im Jahr machen. Mhm. Und man darf vor allen Dingen nicht vergessen, dass wenn man da eben weiter hochsteigt, ist es auch immer nicht nur so ein Tageseinsatz. Also ein Kampfrichter ist in der Regel der eine Stunde vorm ersten Athleten auf dem Platz, so ungefähr, und geht halt, wenn die Athleten durch sind. Und wenn wir über längere Veranstaltungen reden, eine deutsche Meisterschaft, eine Altersklassenmeisterschaft, ist man mindestens 2 Tage vor Ort. Und wenn wir dann auf internationale Ebene gucken, um da mal drüber hinauszugehen, ist man manchmal eine Woche vor Ort. Und das ist dann natürlich auch immer Urlaubszeit, die dabei drauf geht. Also von daher, ja, wir können immer noch wieder mehr gebrauchen. Wir brauchen vor allen Dingen eine sinnvolle Nachwuchsgewinnung, nenne ich es mal. Und da haben wir als Thema für uns auch erkannt und sind da gerade dabei, so mal so ein paar Konzepte auszuarbeiten.
Ja, die Statistiken zeigen, der Triathlonsport wird eher älter. Mhm. Ja, vielleicht auch individueller. Die Leute sind nicht mehr unbedingt alle im Verein.
Ja.
Ist das ein Problem?
Ich glaube, dass es fürs Kampfrichterwesen erstmal nicht unbedingt ein Problem ist, weil ich glaube, dass jemand, der sagt, ich habe auch an dem Verein und ich habe eigentlich an dieser Gemeinschaft gar kein Interesse, auch nicht, wenn er Vereinsmitglied wäre, Zwangsmitglied, dann sich auch nicht als Kampfrichter engagieren würde. Mhm. Und als Kampfrichter, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir jemanden haben, der das nicht extern gesteuert macht. Also eben genau dieses, wir brauchen noch einen, kannst du nicht mal irgendwie ein Kampfrichter sein, sondern einer, der da auch Spaß dran hat. Man darf nicht vergessen, ich bin, wie gesagt, ich stehe morgens um 5 auf, fahre irgendwie zu einem Wettkampf und es kann sein, dass ich auch mal einen Tag habe, wo ich nicht nur freundliche Athleten treffe. Die Athleten treffen auch immer nicht immer nur freundliche Kampfrichter, das stimmt auch so. Also wir haben alle mal schlechte Tage und dann gibt es auch mal Diskussionen und es gibt Einsprüche und da sind die Emotionen kochen hoch und man fährt auch manchmal nach Hause und sagt nicht, das war heute ein bombastischer Kampfrichtereinsatz. Mhm. Und dann mache ich nicht weiter und mache das auch nicht mit viel Inbrunst und bin nicht beim nächsten Wettkampf wieder freundlich und gut gelaunt, wenn ich keinen Bock darauf habe. Von daher glaube ich, dass diejenigen, die sich grundsätzlich entscheiden, nicht im Verein einzutreten, in den Verein einzutreten und im Verein engagiert zu sein, dieser Gemeinschaft anzugehören, auch nicht unbedingt die Zielgruppe sind für die Kampfrichter. Wir freuen uns natürlich immer, wenn es aktive Athleten sind, weil die Perspektive eines aktiven oder ehemals aktiven Athleten der ganz, ganz wichtige ist. Wir freuen uns aber auch darüber, wenn Eltern sich zum Beispiel entscheiden, so wie eben damals Vater, zu sagen, Mensch, das habe ich das hier alles beobachtet, das kann ja auch Kampfrichter sein. Mhm. Das ist für uns beides eine durchaus valide Option.
Wenn sich jetzt einer unserer Hörer berufen fühlt und sagt, ich möchte dem Sport was zurückgeben, wo fängt er an? An wen wendet er sich?
An seinen Landesverband. Also er darf sich grundsätzlich auch an mich wenden. Ne? Auf der DTU-Seite gibt es meinen Kontakt, kraftcheck@dtu-info.de. Immer herzlich willkommen.
Musst du mal jetzt buchstabieren,
aber ja, stimmt.
Wir setzen einen Link in die Shownotes.
Ja. Genau. Ich vermittle da gerne. Ansonsten ist der Weg immer über den Landesverband, einfach zu schauen, wer ist in meinem Landesverband die Geschäftsstelle oder der Landeskampfrichter Obmann oder Sprecher, da gibt es verschiedene Titel für, aber wer ist für Kampfrichter zuständig bei mir im Landesverband und dort zu sagen, dass er Interesse hat, dann wird er da mitgeteilt bekommen, wann die nächste Ausbildung stattfindet. Das wird in der Regel so immer so Richtung März, Februar, März sein. Und dann kann man da ganz normal seinen Weg bestreiten.
Ja, und da lernt man dann erstmal die Regeln, die ja inzwischen einigermaßen international homogenisiert sind. Ja. Ja, also du sagtest, es gibt die technische Kommission die die Regeln entwirft, aber letztendlich wird da viel international geerbt und vielleicht auf nationales Recht angepasst.
Absolut. Ja, also das ist auch unser, das ist auch ein erklärtes Ziel. Also wir haben alle kein Interesse daran, dass wir ein völlig diametral unterschiedliches Regelwerk haben zu dem, was die ITU macht. So, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Die ITU stellt natürlich in vielem auf Spitzensport ab. Und da rede ich einmal natürlich von der Elite. Also ein Großteil des ITU-Regelwerks geht um Startprozedur bei der WTS. So, das interessiert uns in Deutschland erstmal nicht. Bundesliga machen wir es Ähnliches, haben wir aber in den Durchführungsbestimmungen geregelt. Brauchen wir nicht im Regelwerk. Dann guckt die ITU natürlich auch auf die Age Groups. Aber die Altersklassenathleten bei der ITU gehen halt zu einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Das betrifft, jetzt kommen wir auf Bornhöve zurück, meine Athleten auch nicht. Nicht alle. Mhm. Auch wir haben Weltmeisterschaftsteilnehmer bei uns am Start, aber von den 600 sind das 4, 5. So. Das heißt, wir müssen in Deutschland immer darauf achten, wenn wir das Regelwerk adaptieren, dass wir das fähig machen für alle Wettkämpfe, die wir bei uns haben. Und das ist dann immer die Herausforderung dabei. Aber dabei gilt es halt, verschiedene Standards nicht zu verletzen. Also wenn wir jetzt auf einmal sagen würden, Windschattenbox, unsere ist nur noch 1 Meter oder 300 Meter, dann, oder wir, Windschatten interessiert uns gar nicht, oder bei uns darf auch auf der Laufstrecke Rad gefahren werden oder irgendwie sich sowas ausdenkt, dann würde die ITU auch schon einschreiten und sagen, das geht so nicht. Aber wir können natürlich, alles was Nachwuchs angeht, ist rein aus deutscher Hand, weil die ITU das nicht behandelt, alles unter 16 Jahren. Das sind alles Sachen, die bei uns im Regelwerk drin sind. Also wir übernehmen aber das von der ITU schon und wir haben auch den direkten Link, der Béla Varga aus Ungarn, ganz bekannter Kampfrichter, spätestens seit der Norden-Schwierig-Entscheidung damals in London.
Ja. Spricht auch Deutsch.
Genau, spricht auch sehr, sehr gut Deutsch, wohnt in München mittlerweile und der ist Mitglied der Technischen Kommission der ITU und auch Mitglied der Technischen Kommission der DTU. Das heißt, wir kriegen natürlich die Informationen aus erster Hand und sind da dicht dran. Aber nichtsdestotrotz kommt da natürlich ganz viel von dem Einfluss von deutschen Bedürfnissen rein.
Ja, der kleine Veranstalter auf dem Land, der ist wahrscheinlich sehr dankbar, dass es dieses Regelwerk so einheitlich gibt. Damit ist er aus dem Schneider. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die großen professionellen privatwirtschaftlichen Veranstalter, Stichwort Challenge Ironman oder die Kurzdistanz in Hamburg für die Jedermänner, dass die auch eigene Bedürfnisse haben.
Ja, und ich glaube, da muss man sagen, da hat über die Jahre auch ein richtig guter Annäherungsprozess stattgefunden. Also da gab es, wissen wir alle, über Jahre, auch was es in Frankfurt immer mal für Turbulenzen gab, das war auch medial ja immer aufgearbeitet, was gilt hier für Regeln, was gilt in der DTU für Regeln.
Die haben ja ihre eigene Kampfrichtermannschaft aufgestellt.
Genau, quasi. So. Das, das ist sicherlich aus einer Eskalation heraus irgendwie passiert. Und da muss man sagen, hat man sich über Jahre sehr, sehr gut angenähert. Und da sind alle Großveranstalter mit dabei, sei es Challenge, sei es Ironman, die alle das Interesse haben, dass sie auch von unseren Kampfrichtern profitieren, weil wir haben gut ausgebildete Kampfrichter, die auch viel Erfahrung haben. Und wenn es nachher um ein Detail geht, ich sage mal, ob die Zeitstrafe 5 oder 6 oder 8 Minuten lang ist, da denke ich, da müssen wir auch auf beiden Seiten verhandlungsbereit sein. Wenn es darum geht, dass die rote Karte am Ende erstmal durch ein Gremium von, keine Ahnung, Veranstaltervertretern geroutet werden muss, bevor man sich darüber entscheidet, ob es eine ist oder nicht, und man sagt, bei Eliteathleten geben wir sowieso keine, jetzt mal als Beispiel ausgedacht. Das ist natürlich sowas, wo wir eher wenig mit uns handeln lassen, weil das auch so ein bisschen die Integrität natürlich untergräbt. Mhm. Aber wenn es um einzelne Regelausgestaltung geht, muss man da ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Es darf nicht das Regelwerk verraten. Aber wenn es so ist, dass das aus irgendeinem Grund irgendwie angepasst wird, Ironman sagt auch, wir haben einen internationalen Standard, nämlich den Ironman-Standard. Und da müssen wir jetzt am Ende dann finden, dass wir, denke ich, in die gleiche Richtung marschieren. Und das ist uns gut gelungen in den letzten Jahren. Also das finde ich wirklich gut. Und jetzt für Hamburg, für das WTS-Rennen, da war ich lange technischer Delegierter von der DTU für das Rennen, für das Altersklassenrennen. muss ich sagen, hatte ich wenig Diskussionen über Regelauslegung oder über das Regelwerk. Das kriegen wir gut hin, die erkennen das an und auch für die ist es eine Sicherheit, logischerweise, weil auch da genug internationale Starter sind. Und wenn der australische Nachwuchssportler, der hier letztes Jahr groß dabei war, sagt, wieso kann der mit einem offenen Helm durch die Wechselzone laufen, das ist doch verboten. Und wir sagen, nö, in Deutschland ist uns das egal, ist es auch nicht sinnvoll. Von daher sind auch die Großveranstalter schon sehr erpicht drauf, dass das irgendwie ein einheitliches Regelwerk gibt.
Aber hier in Hamburg haben wir ja den Sonderfall, wir haben sehr viele Erst-Triathleten und einmal Triathleten. Ja, das gehört so mit auf die Agenda. Ich mache Sport in Hamburg, ich mache einmal den Triathlon.
Ja.
Einmal den ITU, wie die Leute sagen. Ja. Das sind Leute, die trainieren im Fitnessstudio darauf hin, 3 Monate lang. Die beschäftigen sich im Vorfeld aber nicht mit dem Regelwerk.
Richtig. Also jetzt muss man auch sagen, man muss nicht jede Regelwindung kennen. Wenn man damit lebt, dass man vielleicht an irgendeiner Stelle mal darauf hingewiesen wird, mal eine gelbe Karte kriegt und man, jetzt muss man auch wieder ehrlich sagen, auch das ist, bei uns ist wirklich das Fingerspitzengefühl ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn ich da jetzt stehe und es kommt einer mit dem Stadtrad, was er sich gerade an der Ecke gezogen hat und will bei mir in die Wechselzone und hat vielleicht seinen Helm noch nicht richtig auf oder noch in der Tasche oder keine Ahnung, dann kann ich ihm auch genauso begegnen, dass ich sehe, der macht jetzt nicht seinen 798. Triathlon und will hier heute gewinnen, sondern genau wie du sagst, der hat mal ein bisschen gepumpt und sagt, jetzt kann ich auch ein bisschen laufen, Radfahren und schwimmen. Wollte ich schon immer machen. Und genau so handeln wir in Hamburg auch. Wir wissen, dass es ein Einsteiger-Event ist und es ist ein unglaublich wichtiges Einsteiger-Event, weil es ganz viele Leute zum Triathlon bringt, die mit Triathlon gar nichts am Hut haben.
Ja.
Und da muss man auch, alle Regeln, die mit Sicherheit zu tun haben, sind vollkommen unverhandelbar. Also, wenn der jetzt kommt ohne Helm und sagt, wusste ich nicht, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da gibt es keine Verhandlung. Aber wenn der den jetzt in der Wechselzone zu früh aufmacht, so, dann kann ich zu dem sagen, mach den einfach wieder zu. So, da achten wir auch drauf und wir werden ihn auch darauf hinweisen, aber es wird dafür jetzt kein Getöse geben und er wird dafür auch seinen Wettkampf beenden dürfen, weil es eh keine rote Karte ist. Und da sind wir auch schon in einem eher aufklärend unterwegs. Und das unterscheidet sich in Hamburg tatsächlich auch vom Samstag zum Sonntag. Bei der olympischen Distanz kommen deutlich mehr schon, die natürlich Triathlon-Erfahrung haben. Kommen auch noch genug Rookies, aber auch genau deutlich mehr schon, die Triathlon-Erfahrung haben. Und mit denen kann man dann natürlich sicherlich auch das eine oder andere Wort ein bisschen ernster sprechen. Die wissen durchaus, worauf es ankommt. Aber das ändert alles nichts daran, dass wir immer, unser Anspruch immer ist, zu den Athleten freundlich zu sein, denen die Regel zu erklären. Also da muss man sagen, ich bin ein großer Rugby-Fan. Und wenn man den sieht, wie der Schiedsrichter dort mit den Athleten umgeht, nämlich zu erklären, ich gebe dir jetzt eine gelbe Karte, weil du den am Hals getackelt hast und das kannst du so nicht machen, das schafft viel mehr Verbindung zueinander, als wenn ich einfach nur sage, gelb, hau ab. So. Oder jetzt in unserem Fall, mach einen Helm zu und schrei durch die Wechselzone. Das ist nicht unser Anspruch. Klare Ansprachen, ja, aber schon auch auf Augenhöhe begegnen.
Über welche Themen diskutiert ihr mit Athleten?
Ach, das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Das geht von, warum muss ein Lenkerende geschlossen sein? Gab es übrigens gerade ein schönes Facebook-Video, was man dabei alles verlieren kann, wenn man offene Lenkerenden an seinem Hörnchenlenker hat. Bis hin zu, mein Helm ist nicht kaputt. Ich bin nicht Windschatten gefahren. Ich habe nicht abgekürzt. Keine Ahnung. Also wir haben wirklich alle Themen dabei. Also ein Athlet, der hat sich mal tierisch aufgeregt, weil er eine Runde zu viel gelaufen ist und dann zu mir gekommen ist und hat gesagt, du musst mir jetzt die Runde wieder abziehen von meiner Endzeit. Ich gesagt habe, das geht nicht. Und dann hat er mich tatsächlich angeschrien, hat gesagt, wenn es um Strafen geht, kannst du das auch immer, aber wenn es jetzt darum geht, mir eine Zeit wegzunehmen, dann geht das aber immer nicht mehr so ungefähr. Also auch wo so auch das Gerechtigkeitsverständnis sich komplett verschiebt in dem Moment. Aber es gibt tatsächlich von den Themen her, ist das ein bunter Blumenstrauß. Und man muss auch sagen, ich würde sagen, 99% der Athleten kommen auch ins Ziel und diskutieren darüber. Das heißt, sie sagen, warum ist es so, ich möchte das wissen, können wir da was machen, ist es wirklich so? Und es gibt dann so ungefähr 1%, das muss man wirklich sagen, da muss man eigentlich im Grunde erstmal 10 Minuten weggehen und erstmal alle runterkommen lassen, weil sich sowas auch schnell aufschaukeln kann in alle Richtungen. Da muss man auch vor allen Dingen, ist für uns die Herausforderung, ruhig und sachlich zu bleiben und zu sagen, wir bewerten das jetzt und lass mal gucken, was wir da machen können. Keiner von uns hat den Anspruch, möglichst viele Strafen an dem Tag zu verteilen. Aber wenn es eine ist, ist es eine. So, einfach muss man es dann sehen. Also ich denke, das am meisten diskutierte Thema ist sicherlich immer Windschattenfahren. So, war es jetzt eine Zeitstrafe oder nicht?
Ja, Windschattenfahren tun immer nur die anderen. Das ist die allgemeine Auffassung des Triathleten.
Richtig, richtig. Und auch da muss ich natürlich auch sagen, das Fingerspitzengefühl, es gibt natürlich auch einfach Stellen auf einer Strecke, die manchmal gar nicht geeignet sind, um da wirklich zu pfeifen. Also es gibt Stellen auf der Strecke, wo ich nicht mehr mit dem Motorrad zwischenfahre, dann bin ich das Hindernis.
Ja.
So. Aber es gibt Strecken, da habe ich 10 Kilometer Pläne, das sind 3 Athleten und die fahren innerhalb von 3 Metern im belgischen Kreisel. So. Dann mir zu erklären, dass das kein Windschattenfahren war, weil ich nur gerade mal kurz überholen wollte, das 17. Mal innerhalb von 3 Minuten. So, wir sind ja, wir beobachten sowas, ja. Da bin ich dann auch zu wenig Diskussion bereit, ehrlicherweise.
Ja. Ich habe das Gefühl, das Thema Windschatten wird nicht mehr ganz so inbrünstig und intensiv diskutiert, wie es vor 2-3 Jahren noch der Fall war. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Kannst du das bestätigen, so aus deiner Sicht?
Habe ich auch das Gefühl. Ich habe ehrlich gesagt keine Erklärung, woran es liegt. Es könnte natürlich sein, dass es auf der einen Seite so ein bisschen so ein, die Wettkämpfe werden eh größer, es gehen immer mehr Leute auf die Strecken und das ist natürlich auch so ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite muss ich eine Veranstaltung irgendwie wirtschaftlich tragen, das heißt, ich brauche Leute, ich kann nicht immer 24 Stunden eine Strecke sperren. Auf der anderen Seite will ich auch irgendwie einen fairen Wettkampf leisten. Von daher glaube ich, dass es fast... Akzeptanz kann ich nicht sagen, aber dass einfach die Emotionen nicht mehr so hoch da dran sind. Was gut ist, was aber nicht heißt, dass wir nicht genauso wie vor 15 oder 15 Jahren das ganze Thema als Kampfrichter betrachten. Also für uns ist es genauso wichtig wie vorher, egal ob die Athleten darüber diskutieren oder ob sie darüber schweren. Ich glaube, ist es genauso wichtig zu sagen, wir müssen sehen, dass wir einen Wettkampf möglichst fair machen. Das heißt auch ganz eindeutig, dass wir nicht immer gewährleisten können, dass die Windschattenbox freigehalten wird. Aber wenn ich jetzt sehe, das ist jetzt wirklich nur ganz offensives und das ist da, weil es gerade von 2 auf 1 Spur geht, da kann sich keiner Luft auflösen. Das ist auch ganz wichtig für uns, eben diesen Blick auch zu haben. Mhm. Also Sanktionierung muss sein, sonst bräuchten wir keine Regeln, aber sie müssen halt irgendwie maßvoll sein.
Wenn wir jetzt mal über unsere Sportart drüber hinausschauen, im Kampfrichterwesen im weitesten Sinne, das am heißesten diskutierte Thema ist sicher der Videobeweis im Fußball. Gibt es da Überlegungen bei euch, bei höherrangigen Wettkämpfen auch sowas zu Rate zu ziehen? Wir haben ja einen prominenten Fall, über den wir gleich nochmal sprechen können.
Ja, es ist sogar tatsächlich so, dass gerade wenn wir jetzt Richtung ITU schauen, im Grunde alles videodokumentiert wird. Das ist auch eine der größten Änderungen der letzten Jahre, dass wir technologisch deutlich, deutlich weiter voranschreiten. Also es geht los beim Start. Der Start, jetzt gehen wir auf ein WTS-Rennen, wird von beiden Seiten gefilmt. Am besten sogar von 3, nämlich vorne vom Boot auch noch. Es wird vorher dokumentiert, in welcher Box welcher Athlet steht. Das sind immer die Kampfrichter mit der Fahne da hinten. Also die schwenken nicht nur Fahnen, die schreiben auch auf, wer wo steht, um genau diesen Fehlstartfall nachzuvollziehen. Also das war schon immer. Wir haben mittlerweile bei einem Rennen wie WTS jemanden im Übertragungswagen sitzen, der ähnlich wie ein Videoschiedsrichter von sich aus auch einen Hinweis geben kann und sagen kann, guck mal, da ist was passiert. Oder wir können sagen, der Referee, der Head Referee, kann dann sagen, lieber Videobeweis Kampfrichter, Obi Van heißt er, Broadcasting Van, sag mal bitte, schau dir die Szene bitte nochmal an. Im Grunde ist das bei uns schon verankert. Es ist ja nicht so, dass wir dafür den Wettkampf anhalten müssen. Das ist ja der große Unterschied zum Fußball. Sondern wir haben eben den Wettkampf Zeit, eine Situation zu bewerten. Dazu gilt aber nach wie vor, es muss eindeutig nachvollziehbar sein und es muss gesehen werden. Also auch in einem großen Getümmel sehe ich nicht alles. Und es muss natürlich nach wie vor eindeutig identifizierbar sein, wer es denn war. Aber natürlich gehen wir in die Richtung, bei einer Geschwindigkeit wie einer Bundesliga, einer ersten, einer zweiten Bundesliga, einer WTS, einer Europameisterschaft, bleibt mir nichts. Da kommen 50, 55 Leute gleichzeitig vom Fahrrad und stellen ihre Räder ab. Und dann zu sagen, der ist zu spät abgestiegen oder zu früh aufgestiegen, oder geht ohne Video gar nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Mixed Relay, ist der Wechsel innerhalb der Mixed Relay Zone gewesen? Oder war der Fuß schon über Linie? Ohne Video vollkommen undenkbar. Also da sind wir schon mittendrin in der Technologie.
Weitere Technologien, Thema Windschattenfahren, wird ja immer wieder über technologische Möglichkeiten gesprochen, was wahrscheinlich beim Rennen von 3000 Leuten anders ausfällt als beim Rennen von 100 Leuten. Wird darüber nachgedacht? Gibt es da Kontakte? Wird da geforscht, gearbeitet?
Also von uns, wir haben jetzt keine Kontakte und haben auch nichts in Auftrag gegeben dafür. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, ich wäre vorsichtig mit so einem, ich sag mal, einem obligatorischen Abstandsmessgerät sozusagen, um dann zu gucken, bin ich wirklich 10, 12, 100, 300 Meter weg, weil es tatsächlich situationsabhängig ist. Also ich möchte nicht, dass wir irgendwann dahin kommen, dass ein Kampfrichter in einem Raum sitzt und dann piept es und dann sieht er, ach, Nummer 500 hat nur noch 3 Meter Abstand, drückt auf den Knopf, Zeitstrafe, dann geht am besten bei ihm auf dem Display schon Zeitstrafe, er kann direkt abbiegen in die nächste Penaltybox. Also vielleicht bin ich da auch zu konservativ oder zu lange dabei, das sehe ich nicht, sondern ich sehe schon, dass da jemand hinfährt und das beobachtet. Das brauchen wir immer. Ob es vielleicht mal so hingeht, dass er, wenn der Kampfrichter sagt, ich bin mir gerade nicht sicher und ich habe jetzt hier ein Lasermessgerät in der Hand und piept die 2 an, und das will ich nicht ausschließen. Aber es wird nie gehen ohne die Beurteilung von einem Kampfrichter, der darin ausgebildet ist und der vor Ort ist und auch die Situation beurteilen kann. Ohne das wird es einfach nicht gehen. Davon bin ich fest überzeugt.
Vielleicht ist ein technologischer Fortschritt ein E-Motorrad, was man nicht mehr hört. Weil wir kennen alle die Szene, ich kenne sie als Fotograf zu Genüge. Ich fahre von hinten an eine Gruppe von Athleten ran und die hören ein Motorrad kommen und denken, da sitzt der Kampfrichter drauf und nicht der Frank. Und dann stellt sich das auch immer alles ganz anders dar. Ja,
ja, in der Tat. Da gibt es auch tatsächlich dieses mit viel Gas ran und dann Kupplung gezogen, nur vorbeirollen so ungefähr. Also
ihr seid gewieft.
Ja, ja, genau. Ja, da sind wir auch. Ja, sicherlich, in die Richtung muss es auch gehen. Auch aus mehreren Gründen muss es in die Richtung gehen, in meinen Augen. Kein Athlet findet es toll, dass das Motorrad neben ihm fährt.
Ja.
Also das ist sicherlich ein Weg, den wir gehen müssen. Das muss aber auch ganz ehrlich von den großen Veranstaltungen runterkommen. Also da sehe ich jetzt auch wieder Bornhöved. Ich habe da ja keinen Engagierten dafür, sondern ich habe hier den Motorradclub aus dem Dorf, der Bock hat, da mal ein bisschen sein Motorrad auszufahren beim Triathlon und das einfach aus Freundschaftsdienst macht.
Und die stehen auch darauf, dass man den Auspuff hört.
So, genau, das kommt noch dazu.
Ja, letztendlich, man muss ja das nehmen, was man bekommen kann.
Richtig.
Wir sind ja froh über jeden, der sich irgendwo engagiert und wenn es der Motorradclub ist.
Absolut, also das, absolut das. Und wenn wir natürlich sowas haben, ich komme jetzt mal wieder auf sowas wie Hamburg, wenn wir da sowas mal sicherstellen könnten, dass BMW eine Aktion macht und seinen Roller, natürlich darf auch jeder andere, ich will keine Werbung machen, aber jeder andere seinen E-Roller hier präsentieren, gerne. Also ich glaube auch, dass das eine schöne Sache ist. In Berlin hatten wir es schon, da ist die gesamte TV-Crew auf einem E-Roller gefahren. Und ich glaube, das ist auch das, wo es hin muss, weil wir einfach nicht wollen, dass die Athleten da verpestet werden. Und da muss man auch sagen, gerade auf der Laufstrecke, wenn die begleitet werden, die fahren da ja wirklich dicht dran, vollkommen niedertourig das Motorrad und du läufst, also das findet ja wirklich keiner von uns angenehm.
Nee, die Bilder verwackeln auch. Die Bilder. Stimmt. Ja, aber wir waren gerade in Berlin. Das war sicher so das Thema, wo man über Kampfrichterwesen viel diskutiert hat in diesem Jahr. Wir kennen, auch die meisten Zuhörer werden die Szene kennen. Deutsche Meisterschaft, U23, ein Athlet kürzt an der Boje ab. Das ist passiert. Hinterher ist versucht worden, da so ein bisschen aus der Influencer-Szene da einen nationalen Skandal rauszukreieren, was sicher sehr weit gegriffen war. Aber wie intensiv hat euch das Thema beschäftigt?
Es hat uns natürlich schon beschäftigt. Das geht natürlich ein in so eine Nachschau zu sagen, an welcher Stelle hätten wir was besser machen müssen, wie müssen wir uns anders positionieren, wo hätte eine Kommunikation anders laufen müssen. Das ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also das wurde ja auch mal so dargestellt, als hätten wir das irgendwie so lapidar abgetan, also auch wir als Kampfrichter und uns wäre das egal gewesen. Ganz, ganz im Gegenteil. Es gilt immer, das sage ich auch ganz deutlich, immer die Unschuldsvermutung, bis ich etwas beweisen kann. Jeder, der sagt, ich wusste schon während des Wettkampfs, dass es so ist, hätte uns das ja gerne erzählen können. Also dann prüfen wir das auch. Wir sind natürlich daran interessiert, dass wir ein faires Ergebnis haben. Das jetzt im Nachhinein aufzurollen, ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Es soll so nicht sein. Da machen wir uns alle nichts vor. Das ist schade. Der Wettkampf ist aber rum und es wird sicherlich nicht so kommen, dass wir irgendwann am grünen Tisch Deutschen Meister entscheiden. Und das klingt jetzt ein bisschen lapidar, soll es aber nicht sein, aber auch Argentinien ist mit der Hand Gottes Weltmeister geworden. Es ist ein Fall, der nicht, wo wir jetzt dran arbeiten müssen, dass wir es in Zukunft aufklären können, während des Wettkampfs, schnell sehen, schnell agieren können. Aber es gibt keine Notwendigkeit für hinterher einen Aktionismus anzustrengen. Dann können wir Quartett spielen und die deutschen Meister ausknobeln.
Ja, Berlin als Stichwort. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, du hast zwei Rollen. Du bist A für das Kampfrichterwesen zuständig, aber B auch als der Vertreter des Veranstalterwesens im DTU-Präsidium. Mhm. Berlin war eine DTU-Veranstaltung, die Finals im Rahmen die deutschen Triathlon-Meisterschaften im Rahmen der Finals. Es wird eine Neuauflage geben im nächsten Jahr in Düsseldorf mit dem Triathlon im Rahmen der Finals im Ruhrgebiet, die ja so ein bisschen hinzielen auf eine mögliche Olympiabewerbung. Mhm. Wie wichtig ist es für die DTU, solche eigenen Veranstaltungen aufzuziehen?
Die DTU hat diese Agentur, also diese GmbH gegründet, nicht um damit eigener Veranstalter zu werden und andere zu verdrängen oder irgendwie jetzt eine große Veranstaltungsserie für aufzusetzen, um damit sich am Markt zu etablieren, sondern das Ganze ist einem Umstand geschuldet, dass wir drohten, wichtige Wettkämpfe zu verlieren. Also für letztes Jahr gab es im Grunde zwei Auslöser. Das sind die beiden Veranstaltungen, die wir letztes Jahr organisiert haben. Das Tübingen, wo es drohte, keinen Wettkampf mehr zu geben. Ein super schöner, toller Wettkampf mitten in der Innenstadt von Tübingen. Also jeder, der da noch nicht war, es lohnt sich daran teilzunehmen. Es ist ein ganz toller Wettkampf. Ich war da selbst noch TD. Und auch eine tolle Bundesliga-Veranstaltung. Es droht eben auch eine Bundesliga-Veranstaltung wegzubrechen. Und da ist es natürlich so, dass wir einspringen können. Jetzt, wir sind in der Lage, einen Wettkampf, den es droht, nicht zu geben, selbst zu übernehmen. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache, weil da eben auch Wettkämpfe dranhängen, die für uns wichtig sind. Ein Wettkampf, wo 1000 Leute starten, den willst du nicht verlieren als Verband. Und das Zweite ist, dass bei den Finals, die öffentlich-rechtlichen legen übrigens Wert darauf, dass die Finals heißt.
Okay, okay. Ja. deutsche Gebührengelder.
Genau. Das finanziert, ja. Genau. Dass bei den Finals hieß es, das ist wir übergeben das an den Verband. Jetzt haben wir als Verband zwei Möglichkeiten zu sagen, wir geben das eben an noch eine Organisation weiter oder wir machen das selbst. Und ich glaube, dass wir auch gut daran tun, auch das für uns selbst zu machen, um auch Standards dafür zu definieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, zu sagen, so ein wichtiger Wettkampf, und wir haben in Berlin gesehen, was für ein Erfolg das war. Wenn man sich anschaut, welche Einschaltquoten wir um welche fast unmögliche Tageszeit hatten und wie voll das Stadion da vor Ort war. Das war ja schon, also es war unglaublich, es war Gänsehautgefühl.
Das war meine große Überraschung. Ich war morgens da, habe diese riesen Tribünen gesehen und habe gedacht, oh, das wird nachher aber ganz traurig, wenn da nur in der Mitte so ein kleiner Club von Angehörigen sitzt.
Ja.
Aber es war voll, es war ein Erfolg.
Ja. Es war wirklich eine riesenklasse Nummer und ich glaube, dass die Jude auch gezeigt hat, dass sie das kann. Mit viel Kraftanstrengung, da ist sicherlich auch noch viel Organisation und so weiter notwendig. Also es kann nicht alles auf wenige immer fußen, aber es muss halt irgendwie anfangen. Und das muss ich sagen, großes Lob an Matthias Zöll und das Team dahinter, was da daraus entstanden ist. Und genau da, den Weg gehen wir auch weiter. Nächstes Jahr eben wieder die Finals und Veranstaltungen, die drohen irgendwie nicht stattzufinden, zu übernehmen.
Das heißt, die Veranstaltung in Düsseldorf ist eure eigene Veranstaltung, hat nichts mit dem T3-Triathlon, der da sonst stattfindet, zu tun? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist noch nicht, tatsächlich steht noch nicht ganz fest, wie das Ganze überhaupt aussehen wird in Düsseldorf. Das muss man auch ganz klar so sagen. Gibt es verschiedene Modelle, Kooperationsmodelle, Übergabemodelle, das muss alles diskutiert werden. Dazu ist es jetzt auch zu kurzfristig eigentlich entschieden worden erst, dass es stattfindet. Wir wussten wohl, dass es irgendwie Finals geben soll und dass auch Triathlon da drin eine ganz wichtige Rolle spielen soll, weil tatsächlich, und das also kann ich auch so ein bisschen stolz erzählen, der Triathlon einen richtig guten und wichtigen Eindruck hinterlassen hat in Berlin. Und dass wir da auch engagiert sein werden. Aber es war, wie das Ganze im Detail ausgestaltet wird, steht noch nicht fest. Und auch wie diese Veranstaltungen da stattfinden werden.
Aber in der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt steht ein LKW, wo quasi der Veranstaltungsaufbau drin ist.
Wie muss man sich das vorstellen? Ob er jetzt da steht, weiß ich nicht, aber wir haben sicherlich, wir haben sicherlich unser eigenes Equipment. Wir haben schon lange eigenes Equipment für die Bundesliga. Das ist ja so das, was wir im Kern haben. Das war sozusagen das erste, einen Wiedererkennungswert zu schaffen, dass wenn ich zu einer Bundesliga-Veranstaltung fahre, sehen alle gleich aus. Wir haben über die gleichen Radständer, wir haben die gleichen Schilder. Das macht alles Harald Vogler. Da ist es sogar so, dass das Material in seiner Garage steht und er dann immer mit dem LKW vom irgendwo im Allgäu, also damals, als wir noch in Binz die Bundesliga hatten, hat er
glaube ich Anreise.
So 1200 Kilometer Anreise, also der das da vor allem mit seinen Söhnen da unglaublich liebevoll und mit so viel Einsatz betreut, also das kann man gar nicht genug wertschätzen und wir reden hier nicht von Zehntausenden von Euro, die bezahlt, das ist alles Ehrenamt mit vielleicht mal eine kleine Aufwandsentschädigung. Also einfach mit sehr viel Leidenschaft das Ganze betreut. Und da haben wir das Material da. Der Rest war vieles davon war auch temporäres Material, was eben für Berlin dann produziert wurde. Also da gibt es dann so einen Generaldienstleister. Ist ja auch nicht so, dass wir für Berlin alles selbst machen, sondern da gibt es einen Generaldienstleister, der die ganzen Absperrungen macht, der die Bandenwerbung da macht und so weiter. Das muss eben koordiniert werden. Und das Material, was wir da eingesetzt haben, ist hauptsächlich das, was wir ohnehin für die Bundesliga schon haben.
Also meine Kritik an der Bundesliga ist ja bekannt, was so das sportliche, inhaltliche betrifft, aber wer so eine Veranstaltung mal gesehen hat, der sieht da wirklich, das ist vom Allerfeinsten. Mhm. Ja, also das ist eine perfekte Organisation. Ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt im Kraichgau. Ja. Das hat schon das Niveau von Hamburg, was wir hier kennen, mit großem internationalen Starterfeld als WM-Rennen. Das ist schon gewachsen und routiniert und da geht nichts schief, das hat Stimmung, das hat Spannung, das ist schon großartig.
Ne? Ich glaube, das hat uns auch sehr geholfen in Berlin, was die Medienpräsenz oder gerade die Fernsehpräsenz anging. Mhm. Ich habe so ein bisschen den modernen Fünfkampf da noch beobachtet und das Bogenschießen und gerade im modernen Fünfkampf hatten wir enge Berührungspunkte, weil die bei ihrem Laser Tag heißt das, glaube ich, ne? Also bei dem, was früher mal Schießen und Laufen war, ist jetzt ja Schießen, Laufen.
Das Combined Event.
So, genau. das grenzt direkt an unsere Wechselzone an. Und da ging es um so Fragen, wie sollen wir eigentlich die Radständer hier wegräumen, was braucht die eigentlich? Die waren da fast ein bisschen unbedarft, sag ich mal.
Ich habe gehört, waren froh, dass ihr das Zieltor habt stehen lassen.
Genau,
weil sie sowas taten.
So, ja. So, genau. Und Pentathlon ist jetzt ja, ich meine, das ist eine der ältesten Sportarten, eine der ältesten Mischensportarten, war ja nun mal Coubertin, der sich das ausgedacht hat. Einer der ältesten Olympischen, stimmt nicht, einer der ältesten Olympischen der Neuzeit. Ja. Coubertin hat sich das ausgedacht. Und ich hatte da mehr Erfahrung sozusagen erwartet. Und die haben davon auch profitiert, was ja auch gut ist.
Ja.
Es ist total Unsinn, sich nicht gegenseitig zu helfen. Und ich glaube, da waren wir aber für die Medien ein sehr, sehr guter Partner, weil wir einfach so einen Eventablauf sehr strukturiert haben, sehr durchgeplant haben, weil wir das drumherum mitbringen. Und das hat, glaube ich, auch in der Kommunikation mit der ARD und dem ZDF sehr, sehr gut geholfen. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich auch Teil des Erfolges, warum wir im Fernsehen auch gut rübergekommen sind. Und wir haben auch eine gute Einschaltquote hatten. Und dann natürlich, der absolute Kern ist natürlich ein spannendes Rennen mit absoluten Top-Athleten. Da muss man sagen, war natürlich auch eine spannende Nummer.
Ja, wie gesagt, Wiederauflage in Düsseldorf auf kompakterem Raum. Berlin hat ja halt die Schwierigkeit, dass man neben dem Olympiastadion nicht schwimmen kann.
Genau.
Außer im alten Olympiabad, was ein bisschen kurz ist für Triathlon. Aber in Düsseldorf alles kompakt. Auch geteilt mit anderen Sportarten, mit anderen Disziplinen?
Ja, es wird andere Sportarten geben. Ich bin ehrlich gesagt nicht im Bilde, was...
Nein, ich meine jetzt direkt an der Lokalität.
Ach so, das weiß ich nicht. Hm? Das ist ja so ein bisschen... Es ist ja nicht nur Düsseldorf, es ist ja rein Ruhr. Also das wird sich ein bisschen verteilen. Da kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt schon feststeht, was alles an einem Ort stattfinden wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man in Düsseldorf da das eine oder andere doch gut nutzen kann, um da noch ein anderes Event zu machen. Also.
Ja, und ein Jahr später geht es ja noch weiter. Da gibt es das Ganze wie nennt sich das,
European Championship, 22
ist es. 22, zwei Jahre später.
Ja,
22. Genau, in München.
München, ja.
Im Olympiapark. Mhm. Olympiapark hat ja eine gewisse Triathlon-Historie oder auch nicht. Da sollte schon mal eine Triathlon-Weltmeisterschaft stattfinden, als man auf ITU-Ebene noch glaubte, alle Deutschen seien doof. Ja,
ja
genau. Das war noch zu Zeiten des großen Grabenkriegs zwischen Martin Engelhardt und Les McDonald. Ja, das hat sich alles beruhigt, aber der Triathlon hat damals da nicht stattgefunden. Mit der Begründung, der See ist verseucht, der Untergrund, da können wir nicht schwimmen. Jetzt soll 22 da die Triathlon-Premiere im Olympiapark stattfinden.
Ja, genau. Und das ist eine großartige Geschichte.
Ja, auch wieder als eine Veranstaltung, die ihr maßgeblich, also wenn ich jetzt von ihr spreche, als DTU ausrichtet?
Auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich denke, dass es sicherlich in die Richtung gehen kann. Hängt auch wieder damit zusammen, in dem Fall machen das ja nicht die deutschen Öffentlich-Rechtlichen, sondern die European Broadcasting, wie heißen die, European Broadcasting Union, ne, EBU, genau. Und die haben natürlich gerne mit dem Verband zu tun, so. Hat natürlich auch mit Profit, Non-Profit und so weiter zu tun.
Deswegen, weil eine europäische Triathlon-Union ja eigentlich fast nicht mehr existent ist.
Ja. So, ja.
Formal, ja.
Provokativ gesagt, ja, genau. Ja. Sicherlich. Also, dass die ETU da einspringt, ist, glaube ich, auch einfach. Das ist auch gar nicht deren Hoheit, sozusagen in einem Land irgendwie sowas auszurichten. Und da gebe ich dir recht, wenn man jetzt eben sozusagen das supermächtige, die supermächtige Institution ITU sieht, die Ideen, Visionen, Marschrichtung hat, die ETU als als Zwischenorganisation sozusagen, und dann sind wir die.
Man braucht sie irgendwie, ja.
Ja, man braucht sie, und das ist, auch nicht, die haben sich auch deutlich weiterentwickelt. Also es ist nicht mehr, ich hätte dir vor 3 Jahren wahrscheinlich einfach zugestimmt, jetzt bin ich da nicht mehr ganz so. Die entwickeln sich gut weiter und haben auch gute eigenständige Ideen. Also die ETU ist ja auf einem sehr, sehr guten Weg, muss man auch wirklich sagen. Aber natürlich absolut im Schatten der ITU. Aber München wird sicherlich auch irgendwie über uns laufen, ob wir das selbst organisieren, ist, muss man mal schauen, wir als DTU, beziehungsweise unsere Event GmbH. Ich denke, dass wir da sicherlich irgendwie Boot sein werden. Und das ist eine ganz coole Geschichte, das ist eine richtig coole Sache. Also ich meine, der Olympiapark hat einfach auch Geschichte, hat Tradition. Ja. Wenn man jetzt an 72 denkt, nicht nur tolle Geschichte, aber eben das gehört alles mit dazu. Und
50 Jahre dann her. Ne?
Genau, 50 Jahre her. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, dass man das macht, dass München das bekommen hat. Freue ich mich auch sehr drüber. Im Bewerbungsprozess hatte ich das so ein bisschen mitbekommen. Und wir haben ja gesehen, dass Glasgow war ja auch eine tolle Geschichte mit diesen European Championships. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo es hingeht. Diese European Games verlieren ja komplett an Bedeutung. Jetzt dieses Jahr waren sie in Minsk. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand mitbekommen hat, dass in Minsk die European Games stattgefunden haben.
Ist eher so eine Nachwuchsschiene geworden.
Ja, in Baku waren wir auch noch mit dabei als Triathlon, und da waren wir auch einer der Verbände, der überhaupt eine Olympia-Qualifikation ausgesprochen hat. Aber das ist eine Veranstaltung, die entwickelt sich irgendwie von uns weg, sozusagen. Aber diese European Championships ist, glaube ich, eine Sache, wo wir auch ein guter, integraler Bestandteil werden können. Und deswegen freue ich mich, dass es in München ist. Natürlich auch für uns in Deutschland, Triathlon zu präsentieren. Und wenn man das sinnvoll macht, und das ist beim Triathlon immer die Herausforderung, nicht einfach nur die Elite da über das Feld zu jagen und zu sagen, toll, wir waren jetzt 20 Minuten im Fernsehen oder eine Stunde oder was auch immer, sondern zu sagen, wir haben dabei noch ein richtig geiles Age-Group-Event nebenbei. Mhm. Und die machen auf den gleichen Strecken, also du läufst auf der gleichen Strecke wie im Brownlee, gut, der dann ja nicht mehr, aber
wer weiß.
Ja, genau, wie eine Laura Lindemann durchs Ziel, so, ne? Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und das müssen wir einfach gut nutzen, wenn wir so ein Event haben.
Ja, ja. Das heißt, das ist auch bei allen Events auch in Düsseldorf wieder geplant.
Ja. Ja. Ganz ehrlich, das ist vollkommen untrennbar für mich. Eine reine Elite-Veranstaltung wird sich A, überhaupt nicht tragen, muss man so sagen, und B, nimmt das vollkommen diesen Wert und diese Einmaligkeit, die wir im Sport eben bieten können.
Ja.
Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man das miteinander kombiniert.
Ja. Da ist Triathlon vielleicht Vorreiter. Paris 2024, die haben ja so ein paar Events. Ich glaube, der Paris-Marathon soll im Rahmen der Olympischen Spiele stattfinden, auch für die Freizeitläufer. Ja. Vorher sind aber die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio. Du bist dabei?
Genau.
Seit wann weißt du das?
Oh, gute Frage. Anfang des Jahres. Ja, man war früh dran mit der Bewerbungsprozess, wurde Anfang des Jahres angestoßen. Das ist so, dass die ITU eine Liste rausgibt an auswählbaren Kampfrichtern. Also ich sprach von über diese Levels. Also alle, die Level 2 oder Level 3 haben, dürfen dafür ausgewählt werden, dürfen dahin fahren bei der ITU. Das heißt, die erstellen eine Liste, schickt das an den Verband und der Verband darf bis zu 6 Leute nominieren. Aber immer, und da ist die ITU, glaube ich, Vorreiter in der Welt des Sports, immer nur, wenn 50-50 Männer-Frauen-Aufteilung stattfindet. Das heißt, habe ich keine Frauen als Kampfrichter auf dem Niveau, kann ich maximal einen melden. Einen Mann. Oder habe ich auch genauso andersrum, habe ich nur eine Frau und keine Männer. Also Geschlechter müssen immer 50-50 besetzt sein. So dass wir am Ende 5 Leute melden konnten. Das war natürlich für uns auch eine ganz tolle Geschichte, fast die volle Zahl ausschöpfen zu können. Es fehlte sozusagen die dritte Frau auf dem Niveau, wo wir auch dran arbeiten müssen, dass wir das auch weiter fördern. Und konnten 5 Leute melden. Das war für uns ein riesen Erfolg.
Und dann bist du ausgewählt worden.
Genau, dann wurden aus dieser Shortlist von, ich weiß gar nicht, 300 wären, glaube ich, insgesamt, 120, genau, 300 waren in der Shortlist, 120 sind als Bewerbung eingegangen dann bei der ITU und davon wurden dann am Ende die 2x27 ausgewählt.
Ja, das ist deine Premiere bei Olympischen Spielen. Wir hatten bei den letzten Spielen, war kein Deutscher dabei.
Richtig. Das letzte Mal war
da waren ja kaum deutsche Athleten dabei.
Ja, genau. 2008 war das letzte Mal. Helmut Menger war in Athen und in Peking. Der erste Deutsche, der überhaupt bei Olympia auf der Kampfrichterschiene dabei war. Die letzten 2 war niemand. Das war ein bisschen schade. Beworben hatte ich mich wohl auch. Also für die letzten war ich auch mit auf der Liste, war erster Ersatzmann für die Paralympics. Also wäre jemand ausgefallen, hätte ich durchaus die Chance bekommen. Ja, genau. Und dieses Mal hat das dann geklappt. Und ich freue mich sehr. Das ist, glaube ich, einmaliges Erlebnis.
Ja, hast du als Kampfrichter eine Spezialdisziplin? Das heißt, weißt du schon, was du machen wirst oder entwickelt sich das?
Die Tätigkeiten, also die Assignments sind noch nicht raus. Die sollen jetzt die Tage irgendwann veröffentlicht werden. Also das Flugticket ist schon gebucht. Ich weiß schon, wann ich hinfliege und wann ich zurückfliege. Wir haben noch keine konkreten Positionen.
Als Funktionär, der du ja bist, dann dürftest du ja auch mit einmarschieren bei der Eröffnungsfeier. Oder gilt das nicht so weit bis in die Kampfrichterbereiche?
Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Hast du vor Eröffnung oder nach Eröffnung gebucht?
Ich komme vor der Eröffnungsfeier an. Wir haben ja, Triathlon ist ja relativ früh im Kalender.
In der ersten Woche gleich,
genau. Genau, ja. Und ich fliege, ich fliege den Dienstag, glaube ich, hin. Und dann sind Samstag, Sonntag die Wettkämpfe. Nee, stimmt, Montag, Dienstag, genau.
Und dann am Samstag der ist Mixed Relay.
Genau, Dienstag vorher fliege ich hin, Montag, Dienstag Wettkämpfe, Samstag Wettkämpfe und dann fliege ich den Montag, glaube ich, wieder zurück.
Ja. Also. Ja. Der Triathlon, der ist ja mit so ein bisschen Sorgen behaftet, was die Hitze betrifft. Jetzt kam gerade über Nacht die Meldung, die Startzeit ist nochmal eine Stunde nach vorne verlegt worden, bei den Einzelwettbewerben um 6.30 Uhr Ortszeit, beim Teamwettbewerb um 7.30 Uhr. Aber man macht sich auch Sorgen um die Wasserqualität. Wie eng verfolgst du das Ganze schon?
Ja, sehr eng. Da sind wir sozusagen auch alle mittendrin im Thema, alle, die mit der ITU zu tun haben. Also auch für die WTS-Events wird es dieses Jahr schon eine Neuerung geben. Alle bis auf Leeds, weil da in der Regel nie Probleme mit der Wasserqualität sind, aber bei allen anderen Wettkämpfen wird ein mobiles Wasserqualitätslabor mit vor Ort sein. Die ITU hat gerade einen Vertrag unterzeichnet mit einem mobilen Labor, sodass, ich sag mal, fast stündlich Proben genommen werden können. Man hat im letzten Jahr schon das ITU-Regelwerk in Richtung Wasserqualität geändert, in einem wirklich großen Maße. Früher war es im Grunde, hatten wir E. coli, Enterokokki und pH-Wert, so das, und ein bisschen Blaueigen. So, das war so das, was man so überprüft hat. Und wenn das alles im Rahmen war, passte das. Mittlerweile gibt es eine Großinspektion, also ich muss jetzt nicht am Wasser sitzen und riechen, aber wenn ich vorbeigehe und es riecht, ist das durchaus ein Faktor, der mit einfließt. Auch eine visuelle Inspektion, also schwimmt da was drin, ist es irgendwie, sehe ich da was durchwabern oder ist es klares Wasser? Das fließt jetzt alles mit ein. Das ist so eine richtige Matrix geworden, mit der man das jetzt bewerten muss. Also es gibt weiteren harte Faktoren, E. coli, Enterokokki, pH-Wert, um überhaupt eine Validität der Probe festzustellen. Und es gibt aber weiterhin noch, ich sag mal, subjektive Faktoren, die alle mit einfließen in eine Bewertung. Und wenn dort irgendwas nicht stimmt, also wenn ich aus dieser Wertung rausfalle, dann gibt es eine Gruppe, wo ein Arzt drin sitzt, also jemand aus Medical Committee, ITU-Staff drin sitzt und so weiter, die sich dann nochmal damit beschäftigen und sagen, okay, jetzt ist der pH-Wert zu niedrig oder der Enterokokki ist 0,3, was auch immer, drüber, das ist in Ordnung, so unbedenklich. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Neuerung und da legt die ITU auch richtig viel Wert drauf. Die hat schon immer unglaublich viel Wert drauf gelegt, dass immer die Wasserprobenprotokolle da sind. Aber es ist nochmal ein unglaublich viel wichtigeres Thema geworden.
Mhm. Die Gefahr ist ja nicht von der Hand zu weisen. Nee. Ja, auch die Freiwasserschwimmer reden drüber. Die haben ja seit den letzten beiden Spielen die gleiche Location fürs Freiwasserschwimmen wie die Triathleten. In Peking bei der Premiere war es noch anders, da waren die bei den Ruderern. Mhm. Aber danach in London, wir erinnern uns an die Bilder, da Hyde Park, unheimlich viele Zuschauer, sowohl beim Triathlon als auch beim Freiwasserschwimmen, was ja jetzt nicht unbedingt die Publikumssportart Nummer eins ist. Und in Rio, Copacabana, gleiche Diskussion unter Schwimmern wie unter Triathleten vorher. Auch da gibt es Diskussionen. Ja. Jetzt haben die Marathonläufer ja schon gesagt, wir ziehen weg von Tokio, nicht wegen des Wassers, sondern wegen der Hitze. Mhm. Das ist noch der zweite große Faktor. Ja, wir gehen nach Sapporo, 800 Kilometer weiter nördlich. Mhm. So ein Triathlon lässt sich ja nicht so einfach noch verlegen und der wird ja auch sicher in Tokio stattfinden, aber die Frage ist, wird er ein Triathlon?
Hoffentlich. Also ich kann auf jeden Fall sicher sagen, dass die Verantwortlichen in ITU mit Nachdruck daran arbeiten.
Auch in Zusammenarbeit mit den Schwimmern oder macht da jeder so sein eigenes Ding?
Ich glaube schon, dass sie mit den, also ich kann es nicht sicher sagen, aber so wie ich die in der ITU kenne, die sitzen da ja in Lausanne auch mit fast allen Weltverbänden irgendwie zusammen, wobei die FINA sitzt da glaube ich nicht, aber die sind schon sehr, sehr gut vernetzt in den internationalen Verbänden und ich kann mir gut vorstellen, dass mit denen eng zusammengearbeitet wird. Es kann natürlich sein, ich kenne jetzt die Grenzwerte beim Schwimmen ehrlicherweise nicht. Wenn die natürlich sagen, wir sind da ein bisschen lascher sozusagen, wird die ITU sich daran nicht anpassen. Aber ich denke, dass man da gemeinsam auch nach Lösungen und nach Wegen sucht. Mhm. Ich weiß aber, dass für das Test-Event, was stattgefunden hat, war das schon eine ganz große Diskussion. Wir haben auch gesehen, bei den Paras hat kein Schwimmen stattgefunden, weil da die Wasserqualität eben nicht stimmte. Und ich glaube, dass also die ITU ist da mit Nachdruck hinten dran, weil natürlich wollen wir bei einem Triathlon ein Triathlon sehen. Also natürlich wollen wir beim Olympischen Triathlon nicht ein Duathlon sehen oder eine Absage bekommen. Und von daher eben auch diese Verlegung, das wird alles in diese Überlegung mit einfließen, zu sagen, wie können wir jetzt schon sicherstellen, dass wir möglichst ein super Triathlon vor Ort haben, wo wir genau diese ganze Diskussion auch im Nachhinein nicht führen müssen. Mhm.
Wir haben alle mitbekommen, die letzten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha, in Katar, Marathonstart mit in der Nacht, trotzdem nur das halbe Frauenfeld angekommen. Ja, man kann sich verschiedene Szenarien ausmalen, ja. Also es wird ein besonderer Triathlon.
Wird es. Man hat natürlich da auch jetzt vieles noch ermöglicht, also von diesen Kühlwesten hin mit, die bis kurz zum Start getragen werden dürfen. Also man hat auch so ein bisschen den ich sag mal, Formalismus, der rein der Präsentation geschuldet war, wenn die Athleten aufgereiht stehen und einlaufen und so weiter, hat man so ein bisschen gelockert auch und man hat den Möglichkeit, also die Trainer dürfen noch während des Schwimmens kalte Getränke ans Rad packen und so weiter. Also da hat man durchaus Möglichkeiten geschaffen. Und das ist ja das Schöne, das ist beim Triathlon tatsächlich so ein Sport immanent, dass es wirklich alles für den Athleten gemacht wird. Also auch wir Kampfrichter sorgen natürlich immer dafür, dass der Athlet die besten und fairsten Voraussetzungen hat. Und das wird in Tokio eben auch gemacht. Natürlich besteht weiterhin die Gefahr, dass die Hitze groß wird und dass es Ausfälle gibt. Und natürlich gerade bei so einem Wettkampf wie den Olympischen Spielen, wo kein Athlet vorzeitig sagen will, oh, ich glaube, ich fühle mich nicht, ich gehe jetzt mal raus, sondern da wird es dann auch eher in Richtung, wir erinnern uns an die Brownlee-Bilder von Cozumel, eher in solche Richtungen gehen. Also ich glaube, diese Nachzielbetreuung wird eine unglaublich und immens wichtige Sache werden. Aber auch da wurde in Tokio riesig aufgefahren mit irgendwelchen Kühlbecken und wo die nach dem Ziel rein können und auch noch irgendwelchen Eisstationen und also der Fokus ist darauf, das zu machen und am Ende müssen wir natürlich trotzdem sagen, es ist Sport und auch Athleten verausgaben sich auch bei 3 Grad minus, auch ein Biathlet kommt völlig erschöpft ins Ziel. Mhm. Und wir müssen jetzt schaffen, dass diese etwas sportunfreundlichen Bedingungen, nenne ich es mal vorsichtig, dass wir mit denen so umgehen können, dass wir trotzdem noch einen Triathlon haben, der nicht darüber entscheidet, wer am längsten in der Sonne gelegen hat. So,
das. Mhm. Es gab ja schon das Test-Event in diesem Jahr, du hast es erwähnt, Paratriathlon ohne Schwimmen, bei den olympischen Sportarten, beim Frauentriathlon Strecke verkürzt. Du warst nicht dabei, hast du es live im Fernsehen gesehen damals?
Nee, live nicht. Ich habe hinterher die auf Triathlon TV mir das Rennen angeschaut. Live habe ich es nicht gesehen, aber natürlich habe ich großes Interesse daran zu sehen, was da passiert. Also beim Test-Event werden in der Regel ein paar Kampfrichter geschickt, die auch zu Olympia fahren. Jetzt ist es aber so, dass gerade der asiatische Raum auch unglaublich viele sehr, sehr gute eigene Kampfrichter hat, sodass eigentlich die Notwendigkeit gar nicht da ist, eben schon das ganze Olympia-Team einzufliegen. Aber es war natürlich für uns alle spannend, das zu verfolgen, erstmal die Strecken zu sehen und das ganze Setup zu sehen.
Mhm. Diskutiert wurde ja übers Klima, übers Wasser, übers Wetter, aber auch über das Frauenfinish. Wir erinnern uns, zwei Engländerinnen sind gemeinsam ins Ziel gelaufen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie weit kennen die Athleten die Regeln?
Ja.
Wie ist diese Nachricht bei dir angekommen? Also die beiden Damen trainieren zusammen, sind gut befreundet, haben das Rennen souverän angeführt und haben sich dann irgendwo stillschweigend geeinigt, wir laufen zusammen ins Ziel. Das ist in den ITU-Regeln verboten. Das heißt, es gab keine dieser beiden wurde zur Siegerin erklärt, die wurden beide disqualifiziert.
Ja, ich tatsächlich, das war das Erste, was ich dann morgens gesehen habe, ich ausgewacht bin, ne, Facebook auf, da kommen ja schon, überschlagen sich ja die Meldungen sozusagen. Es ist schwierig. Natürlich hat diese Regel hat einen Sinn. Wir wollen natürlich, und jetzt gehe ich mal tatsächlich, nehmen wir mal den Fall, dass wir beim Olympischen Spiel passiert. Da wären die wahrscheinlich nicht gemeinsam eingelaufen, aber wir nehmen einfach mal den Fall. Wir wollen natürlich am Ende erreichen, dass wir eine Siegerin, einen Sieger haben. So, das wollen wir alle. Deswegen machen wir Sport. Also da treten ja nicht 55 Leute an, um am Ende zu sagen, lass mal gemeinsam einlaufen. So, das heißt, es soll natürlich einen Sieger geben. Und deswegen gibt es diese Regel. Und wir bewegen uns auf höchstem Niveau. Und das gilt nämlich auch nur für die Elite, dass das Intentional Tie, wie es in den Regeln heißt, verboten ist. Und von daher muss man sagen, war es halt irgendwie, ja, fahrlässig, das so zu machen. Ich glaube, dass sie alle die Sympathie auf ihrer Seite haben. Meine haben sie auch. Das ist so ein Fall, da will ja keiner von uns, will denen ja was Böses. Man muss eben immer sagen, das ist jetzt schon fast ein bisschen Rechtsphilosophie. Es gibt ja, man fragt sich immer, warum gibt es eine Regel? Warum ist sie mal entstanden? Was soll sie eigentlich auswirken? Wovor soll sie auch schützen? Und am Ende muss es eine Entscheidung geben, wir haben diese Regel und dann, da kann man jetzt an der Stelle, hätte man wenig Interpretationsspielraum und zu sagen, naja, das Rennen ist jetzt gerade nicht mehr wichtig, von dem muss sich keiner mehr qualifizieren und dann haben wir auf einmal einen Katalog von 27 Kriterien, ob wir jetzt sagen, wird eine Regel angewendet oder nicht. Und wie gesagt, wir bewegen uns auf höchstem Niveau und ich kann dir sicher sagen, hätte der Head Referee diese Entscheidung nicht getroffen, hätte es genauso einen Shitstorm auf Facebook gegeben mit allen, die nämlich das Regelwerk kennen und sagen, hier, da steht aber in dem Paragraphen, Intentional Tie ist nicht erlaubt. Oder aber der Trainer der dritten, oder vierten, fünften, achten, wäre gekommen und hat gesagt, oh Moment, gibt nämlich noch Punkte für uns. Da kann man sich sicher sein, dass wenn der Head Referee nicht gehandelt hätte, jemand anders den Protest eingelegt hätte, sodass es unweigerlich dazu gekommen wäre. Meine Sympathien haben sie für das, was sie da getan haben. Also ich kann verstehen, dass sie es getan haben, so, aber die Entscheidung musste so getroffen werden. Und ich glaube, ab jetzt weiß es auch jeder im Triathlon-Feld, also im Profifeld.
da gehen wir von aus. Zurückgeblickt 2012 London, fast eine ähnliche Situation, aber doch ganz anders. Mhm. Olympia-Rennen, Zielspurt, Lisa Nordin aus Schweden und Nicolas Pirk aus der Schweiz kämpfen bis aufs Messer. Und es war für das Auge wirklich nicht erkennbar, wer der beiden gewonnen hat. Beim Schwimmen ist es so, wenn zwei auf die Hundertstel Sekunde gleich sind, kriegen sie beide Gold oder Silber oder was auch immer. Es gab auch schon drei Goldmedaillen. Im Triathlon ist das nicht so. Ist das fair? Ist das vertretbar?
Also am Ende war es ja so, dass wir zwei Goldmedaillen hatten durch die, es gab eine Entscheidung, einen Einspruch, nochmal wieder Auswertungen, so. Wir haben eine Zielkamera und sobald ich auf dem Fotofinish irgendwie erkennen kann, welcher Tor so weit da vorne ist, habe ich einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Das ist sicherlich fair, weil es einfach, also ich meine, da sind wir wie bei der Leichtathletik, da gilt halt einfach immer der vorderste Teil des Oberkörpers, also es gilt ja im Grunde die Brust, der Torso, der durchs Ziel muss. Das halte ich schon auch für fair und auch da auch auf so eine Entscheidung, also auf eine tausendste Sekunde meinetwegen, was ja, das ist ja die größte Werbung, die es für einen Triathlon-Sport gibt. Die machen eine Stunde 50 Höchstleistungssport und laufen dann bitte auf eine tausendste Sekunde hintereinander ins Ziel. Das ist auch bombastisch.
Aber ich habe das Zielfoto damals gesehen. Es war Es war nicht unterscheidbar. Ja, es musste eine Entscheidung getroffen werden. Am Ende ist dann ja die Entscheidung getroffen worden, Nicola Spirig ist Olympiasiegerin, Lisa Norden hat geklagt, hat verloren. Das ging ja gleich dann am nächsten Tag in die Entscheidung rein. Da gibt's ja dann bei Spielen ein Gericht, ein IOC-Gericht, was zuständig ist. Ne, ja, schwierig, glaube ich.
Also es ging ja tatsächlich hin und her. Es war so ein bisschen mit, wir treffen eine Entscheidung, dann sind doch beide so. Genau. Es ist...
Also in dem Zuge wäre es ja wahrscheinlich... Wäre wahrscheinlich jeder, der an dieser Entscheidung beteiligt war, froh gewesen, wenn das Regelwerk es hergegeben hätte. Wir erklären gleich beide zur Olympiasiegerin.
Gut, das Regelwerk verbietet es ja nicht. Also es kann einen Unterschieden geben. Wenn, also es kommt ja darauf an, sagt der in dem Moment zuständige Head Referee, ja, ich sehe einen Unterschied. So, dann und ich treffe jetzt diese Entscheidung, dann ist es so. Und dann kann ich dagegen Protest einlegen, dann gibt es eine Competition Jury aus 7 Leuten, die nochmal drauf guckt, wenn die sagt, ich folge der Entscheidung des Head Referees, okay, dann kann ich eben den weiteren Weg gehen vor das Gericht. Und wenn das sagt, ja, sehe ich genauso, dann ist es so. Es ist natürlich so, dass es ist tatsächlich faszinierend, sich so ein Fotofinish, so eine Auswertung anzuschauen, mit was, also wie da gearbeitet wird. Ich sehe das hier in Hamburg öfter im Zeitnahmecontainer, aus welchen Perspektiven das da alles angeschaut wird. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir möchten natürlich schon, dass wir einen Gewinner, also es wäre genauso falsch zu sagen, nur weil beide innerhalb einer hundertstel Sekunde sind, aber einer ist doch ein Stück weiter vorne, sind sie halt beide, das ist ja immer so dann sind wir halt nett. Ist ja sicherlich auch schön. Aber dann kommt irgendwann der und sagt, ich habe nochmal aufs Foto geguckt, aber ich bin ein Stück weiter vorne, auch wenn es innerhalb einer hundertstel ist. Es ist ein Spannungsverhältnis. Wir wollen gerne natürlich den, die ganz oben sehen, der, die das auch verdient hat. Es ist in dem Fall, in dem konkreten Fall mag es so sein, dass es tatsächlich schwer erkennbar ist und war, aber es gibt eben die Gründe, warum alle, und ich meine, wir reden von 3 Instanzen, sich dieser Meinung angeschlossen haben. Mhm.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt dann in Tokio. Aktuell sind 2 Athleten qualifiziert, 2 weitere werden sich noch betteln oder es wird noch um 2 weitere Plätze gebettelt. Ende Mai in Kienbaum in einem ganz anderen Format. Mhm. Ja. Wird da auch Kampfrichterwesen am Start sein?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist viel zu wichtig, um das nicht kampfrichterlich zu begleiten. Also es wird auch dafür einen technischen Delegierten geben. Das ist ja mal der technische Delegierte ist der, von Anfang an mit dem Veranstalter eng zusammenarbeitet und die Strecken abnimmt, für die Sicherheit mit sorgt, schaut, dass alles, was wir brauchen, da ist und sozusagen der oberste technische Repräsentant der DTU ist und dann gibt es eben den Einsatzleiter, also der Kampfrichter, die letzte Entscheidung trifft und das Kampfrichterteam. Also es werden vor Ort sein der TD und 3 oder 4 Kampfrichter. Also ich selbst werde auch vor Ort sein, vielleicht weiß ich noch nicht, ob selbst operativ als Kampfrichter oder auch nur als Vizepräsident sozusagen.
Das ist wahrscheinlich die höchste Kampfrichter-Athleten-Relation, die es je bei einem wichtigen Triathlon gab. Ja? Der kein richtiger, aber ein wichtiger Triathlon ist.
Genau, ja. Also ist es ganz sicher und auch aus wichtigem Grund. Ja.
Also nochmal für alle, die das noch nicht so kennen, es wird einen Einzelstartmodus geben von denen, die die Chance haben, sich formal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und nach diesen Einzelrennen wird es einen Sieger bei den Männern und eine Siegerin bei den Frauen geben und das sind die beiden Athleten, die dann zu Jonas Schomburg und Laura Lindemann das Team, also das Mixed Relay Team vervollständigen und eben auch im Einzelstart in Tokio dabei sind.
Genau, ja. Richtig? Ja. Genau, logischerweise im Einzelstart dabei sind, das ist natürlich tatsächlich die Entscheidung eher aus der Team Relay Sicht getrieben, ja, also habt ihr auch schon diskutiert im Blog, im Podcast, also ist natürlich aus tatsächlich getrieben aus der Mixed Relay Sicht, da rechnen wir uns sicherlich einiges aus und deswegen auch diese ultra kurzen Distanz, aber natürlich starten die genauso im Einzelstart dann,
weil das einfach die Plätze. Und ihr seid dabei.
Und wir sind dabei, ja, ganz sicher.
Das wird ein spannendes Ding, ja. Also
wir vermuten natürlich, dass sich das schon im unteren Sekundenbereich abspielen wird am Ende die Entscheidung. Also ich glaube auch, das wird eine ganz ganz hart umkämpfte Schlacht sozusagen.
Ja. Welchen Stellenwert hat so für aus deiner Sicht das Mixed Relay? Das ist ja neu bei Olympia. Wir sind hier in Hamburg sehr verwöhnt. Ja, wir waren schon Weltmeister hier in Hamburg, aber wir wissen auch von den Zuschauern her und so ist das eigentlich der Stimmungshöhepunkt des Wochenendes.
Ja, es ist natürlich ein bombastisches Format. Also ich finde, da tut Triathlon auch gut, sich an Biathlon zu orientieren. Früher sind 50 Leute in einer Minute Abstand im Wald gelaufen, haben ein bisschen geschossen, sind ins Ziel gekommen, da wurden Minuten drauf gerechnet und irgendwie hatten wir einen Gewinner. Und jetzt gibt es einen Massenstart, Verfolgung, Sprint und genau da muss Triathlon auch hin. Und genau auf dem Weg ist Triathlon auch. Wir sehen das ja in ganz vielen Formaten, auch mit der Super League und was nicht alles. Also das, was Triathlon spannend macht, ist vielleicht nicht unbedingt die olympische Distanz. Und vielleicht Ironman ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Das guckt sich der Unbedarfte vielleicht gar nicht so an, weil der sagt, ich gucke mir 8 Stunden beim Radfahren oder 6 Stunden beim Radfahren zu oder 4 Stunden oder so. Ne? Aber so dieses, wie schaffe ich es, dass jemand, der sowas noch nie gesehen hat, Interesse hat und irgendwie dabei bleibt. Und da ist Mixed Relay natürlich ein absolut spannendes Format. Also alleine diese spektakulären Fotos des reinen Springens, wenn ich auch hier in Hamburg denke, wenn sie diese Rampe mit 60 Stundenkilometern gefühlt runterkommen und 600 Meter weit springen. Also das ist einfach faszinierend. Das ist greifbar faszinierend. Ich glaube, dass es einen hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtig, dass wir gut daran tun, das auch weiter gut zu fördern. Und dass es bei Olympia aufgenommen wurde, war natürlich ganz bombastisch für den Triathlon-Sport. Was natürlich auch damit zu tun hatte, die Voraussetzung war immer, nicht mehr Athleten im olympischen Dorf. Deswegen auch dieser Modus mit dem nicht extra eine Qualifikation für Einzelrennen und dann noch Mixed Team Relay, sondern dass die gleichen Athleten sein müssen. Das war Voraussetzung des IOC, damit wir überhaupt Mixed Relay bekommen. Und ich glaube, dass das aber unter dieser Voraussetzung nicht irgendwie was Neues zu erfinden, sondern einfach ein Sportevent dazuzunehmen, großartig. Also ich bin ganz großer Fan, wie man hört, vom Mixed Team Relay.
Ja, wir sind auch sehr gespannt darauf, auf die erste Olympia-Entscheidung. Das heißt, für dich sind es 3 Kampfrichtereinsätze in Tokio.
Genau.
Da bleiben noch ein paar Tage, wo man sich andere Dinge anschauen kann.
Ja, ich hoffe, dass sich die Möglichkeit doch ergibt. Also es ist natürlich so, das verkennt man tatsächlich bei Triathlon-Kampfrichtern schnell mal, dass wir im Grunde die Tage alle zu tun haben. Da kommt es ein bisschen auf die Position an. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo als Assistant Aid Station unterwegs bin, also stellvertretender Getränkehalter, dann werde ich sicherlich nicht so viel Vorbereitungsarbeit haben, wie wenn ich jetzt, Chief Transition werde und die Wechselzone aufbauen muss und das überwachen muss und auch sehen muss, dass es alles im richtig ist. Wenn man jetzt sieht, wenn du zu einer WTS fährst, bist du eine Woche vor Ort als TD. So, und die hast du auch gut zu tun, die Woche. Aber nichtsdestotrotz werden sich Freizeiten entsprechend ergeben, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ist das deine erste Japan-Reise?
Ja, tatsächlich auch noch. Also ich glaube, ich würde fast behaupten, die erste Asien-Reise, ja.
Was erwartest du außer Hitze und hohle Feuchtigkeit?
Ich erwarte vor allen Dingen erstmal faszinierende Eindrücke. Ich glaube nicht, dass ich wiederkommen kann und sagen kann, ich war in Tokio, im Sinne von, ich habe eine Reise nach Tokio gemacht und habe mich da mal umgesehen, sondern es ist natürlich schon alles olympisch getrieben sozusagen. Das heißt, natürlich werden wir eine Stadt sehen, die sich rausputzt für die Olympischen Spiele und es ist keine reguläre Reise wie nach Tokio, da machen wir uns nichts vor. Aber ich erwarte vor allen Dingen, einen olympischen Geist in der ganzen Stadt. Also ich hoffe, dass meine Erwartungen nicht zu hoch sind, aber wenn ich an Olympia denke ich so an so dieses Top-Sport-Event, wo du am Fernsehen fasziniert davor sitzt und jetzt bist du auf einmal Teil davon, bist irgendwie vor Ort und kannst vielleicht mal durchs olympische Dorf laufen, kannst auch vielleicht Athleten einfach mal sehen, die, also zum Greifen nah. Und auch, was man dann ja auch oft feststellt, das sind ja einfach, die sind ja wie du und ich, das sind ja ganz normale Menschen sozusagen. Die sind zwar alle ganz klasse in dem, was sie tun, aber ganz nahbar und ganz nette Kerls und Mädels. Und also dieses Flair zu erleben, da erhoffe ich mir und erwarte ich mir ganz, ganz viel von. Und das ist auch eher der Fokus, als zu sagen, ich muss jetzt die Sehenswürdigkeiten Tokios abgelaufen haben.
Die Sehenswürdigkeiten werden in den 2 Wochen, in den 16 Tagen die Athleten sein, glaube ich.
Das
und die Sportstätten. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden uns da sehen und wenn dann das Mixed Relay durch ist, dann gehen wir mal Sushi essen.
Das machen wir auf jeden Fall.
Ja. Danke JP, danke Jan-Philipp Krawczyk. Es war ein sehr interessantes Gespräch, mal ein großer Blick hinter die Kulissen. Ich habe sehr viel gelernt.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, wir sehen uns in Tokio.
Ja, bis dann.
Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Jan-Philipp Krawczyk. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Unseren Kanal Triathlon Talk gibt es auf allen möglichen Podcast-Kanälen und wir haben da aktuell 3 verschiedene Formate anzubieten. Einmal, wie gerade gehört, Triathlon Talk, wo wir uns in unregelmäßigen Abständen mit einer Person unterhalten, die im Triathlon-Sport irgendeine Bedeutung hat. Dann gibt es jeden Dienstag das Format Carbon und Laktat. Das ist unser aktuelles Format, wo wir sowohl ein paar Nachrichten bringen, aber auch ganz viel unsere Meinung dazu austauschen. Wir sind immer 2 Redakteure. Es gibt Anekdoten, es gibt Geschichten, es gibt Meinungen. Also ein ganz buntes Format, jeden Dienstag neu. Und einmal im Monat gibt es das Format Power and Pace, wo ich mich mit Björn Giesmann, dem Trainer von Patrick Lange neuerdings, aber auch von einigen tausend Breitensportlern da draußen, draußen, die nach unseren Power and Pace Trainingsplänen aus der Zeitschrift trainieren, wo ich mich mit ihm unterhalte über das Triathlon-Training in den jeweils kommenden 4 Wochen oder im kommenden Monat. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst gern euren Like, euren Daumen hoch, was auch immer, auch eure Kommentare, auch die kritischen Kommentare, da wo ihr uns gehört habt. Ja, bleibt uns treu, wir hören uns wieder. Bis dann, euer Frank.